You know what time it is.
It's time for a booty call.
Das ist der 030 Booty Call. Der Berlin-Dating-Podcast mit Caramel Mafia.
Hola von Butchis, mein Name ist Caramel Mafia und das ist der zweite Teil von meinem Date mit Pornostar Hans Berlin. Falls ihr den ersten Teil des Gesprächs mit ihm noch nicht gehört habt, dann geht jetzt besser zurück zum ersten Teil und gebt euch die ganze Folge zuerst, also für den Kontext und so. Wir gehen jetzt auf jeden Fall rein in den zweiten Teil und starten mit dem Fuckboy des Tages. Das ist der interaktive Part hier beim 030 Booty Call, wo ihr zu Hause zu Wort kommt und uns von euren verrückten, schrägsten, geilsten oder auch einfach schönsten Dates erzählen könnt. Und das hat dieses Mal Björn aus dem Wedding gemacht. Und hier ist eine Fuckboy-Story. Bitteschön.
030 Booty Call. Fuckboy des Tages.
Ja, meine Fuckboy-Story des Tages hatte ich tatsächlich mal im Schurz noch gehabt, als es noch offen war. Nach nochmal deiner Media-Party. Es war mega lustig. Wir hatten richtig viel Spaß, war auch ein bisschen angetrunken gewesen und ja, es ging locker so bis 5-6 Uhr, glaube ich, war es gewesen. Und ja, ich wollte nicht mehr von Neukölln nach Hause, war mit der U-Bahn und habe mir ein Uber gerufen. Und war so ein kleines Klassiker gewesen, war so ein südländisch aussehender Typ gewesen, war deutschstämmig, ich glaube arabische Wurzeln, genau wissen tue ich es nicht. Und ja, bin eingestiegen und ja, der war schon gut drauf und der so, ey, kommst gerade feiern und so. Ich dachte, ja, war gerade im Schutz gewesen, war da in Armenien, ja, cool, Party ist richtig gut, hätte ich mir auch gewünscht. Ach ja, so ein bisschen Spaß zum Feierabend ist immer cool, ne? Ich dachte, ja, ist auf jeden Fall cool. Ja, dann war so ein bisschen Leerlauf der Musik, hat immer mal rübergeguckt und er meint so, magst du denn auch Typen? Möchte also, ja, ich mag Typen. So fragst du eher so, naja, hast du jetzt dann auch mal von dem richtigen Mann besorgt bekommen? Ich dachte so, puh, ob ich das einschätzen kann, ist ein richtiger Mann, ich vermute ja. Also hab da so meine Späßchen gemacht. Ja, der war dann schon so ein bisschen drauf. Er so, naja, eigentlich irgendwie wollte ich so, der müsste richtig besorgt bekommen. Ich, ehrlich gesagt, ich war total horny, gesagt, ja, natürlich, wer will das nicht? Und ja, da hat er mich halt noch gefragt, ob er mit denn zu mir kommt, er hat das Feierabend, ja, nee, sorry, das geht nicht klar, das wollte ich auch ehrlich gesagt nicht. Aber es war halt Sommer gewesen, er so, weiß nicht, hast du noch irgendwie Bock, ein bisschen zu quatschen? Ich dachte so, okay, ja, ist dann da auf so einem Parkplatz bei mir in der Nähe, wo es relativ ruhig ist, gefahren und ja, es war kein Quatschen gewesen. Er hat dann so relativ zügig die Hose aufgemacht und mir war schon klar, was ich zu tun habe. Hab ihn eingeblasen, schlussendlich hat er mich gefickt. Er war happy gewesen, irgendwie haben wir nachher noch ein bisschen gelacht, aber es war kurz gewesen. Er war charmant, aber ja, es ist ein echter Klassiker gewesen. Mir alles Gute gewünscht und ich ihm einen schönen Feierabend, hat er nur gelächelt. Den werde ich haben, den habe ich gehabt. Ja, bin dann happy, bisschen betrunken, aber nicht mehr horny, bin zu Bett gegangen, war ein schöner Abend gewesen.
030 Booty Call. Fuckboy des Tages.
Okay, was denkst du, wenn du das hörst, Hans?
Da kommt mir nur eine Geschichte in den Kopf, wo ich mit meinem Überfahrer mal rumgeknutscht habe und ich hätte mir gehofft, dass da mehr passiert, aber da ist nichts passiert, der war, glaube ich, auch hetero, hat dann mit mir geknutscht, ich wollte ihn auf mein Zimmer nach Hause nehmen, als er mich dann da abgeliefert hatte. Aber da ging es dann nicht. Also ich bin ganz neidisch auf diese Geschichte.
Krass, okay. Also das frage ich mich ja immer. Und die Leute, die den Podcast hören, haben so eine Obsession mit Taxifahrern. Yeah. Das ist hier wirklich, wenn ihr den Podcast hört, den Booty Call, dann ist das ein immer wiederkehrendes Phänomen, dass sämtliche Leute hier aus dem Podcast schon irgendwas mit Taxifahrern hatten. Also
das ist irgendwie geil. Ich finde alleine auch manchmal diese Wix-Videos, die man eben sieht, wenn dann so wenn der Uber-Fahrer irgendwie vorne ist und dann guckt er oder guckt nicht und vielleicht dann seine Hand noch mit dabei ist oder so. Das finde ich auch irgendwie geil.
Okay, krass. Ja. Aber hast du schon mal irgendwas mit einem Busfahrer oder irgendwie jemanden gehabt, der dich irgendwie irgendwohin transportierte von A nach B? Also du hast schon mal einen Uber-Fahrer geküsst, hast du gesagt? Genug,
genau. Und dann, okay, mal, das habe ich, glaube ich, jetzt verdrängt, weil dieser Typ war nicht so toll, aber so eine ähnliche Geschichte, da war ich aber geil und der Typ war nicht so toll, dass wir vor meiner, das war in New York, in Brooklyn, der hat mich dann nach Hause gefahren und wir sind auf seinen Rücksitz und haben dann da so ein bisschen rumgemacht. Aber irgendwann mal, also es hat aber ewig lang gedauert, bis er gekommen ist und dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt. Und im Nachhinein habe ich mir gedacht, ne, der war eigentlich nicht wirklich toll. Also nicht so geil jetzt wie die Geschichte gerade hier. Mhm. Aber ich glaube, da ist halt meine Fantasie auch mit mir durchgegangen, wo ich mir dann auch gedacht habe, das war wirklich zu Hause, wo alle Nachbarn hätten zugucken können und so weiter.
Würdest du sagen, dass du ein Exhibitionist bist?
Also nachdem ich das in der Arbeit jetzt eben mache, muss ich ein Exhibitionist sein. Wenn ich aber mit Freunden rede, die wirklich Exhibitionisten sind, für mich ist dieser Gedanke, ich sehe mich als Entertainer, ich finde das jetzt gar nicht, also als Entertainer auf der Bühne steht, aber dass ich jetzt nackt auf der Bühne stehe oder auf der Bühne gefickt werde oder mit jemandem ficke, das finde ich, das turnt mich jetzt irgendwie gar nicht so an. Andererseits, was dann wieder anturnend ist, ist, wenn man irgendwo Sex hat, wo man überrascht werden könnte.
Mhm.
Und wo du natürlich immer hoffst, dass es jetzt irgendwie nicht irgendwie Kinder sind oder so, die da vorbeilaufen, sondern schon die richtigen Leute dann eben, also vielleicht, also einerseits würde ich mich nicht als Exhibitionisten zeichnen, aber andererseits, wenn ich drüber nachdenke, so irgendwie ist es was Geiles irgendwie dabei, wo Sex zu haben. Also mit meinem Freund letztes Jahr habe ich immer mal wieder so experimentiert, wo wir auch so vors Haus gegangen sind und so nachts und dann irgendwie draußen dann Sex irgendwie dann hatten. Also ja.
Okay.
Vielleicht dann doch.
Okay. Also Taxifahrer sind ja auf jeden Fall, ich sag jetzt mal, sehr beliebt hier bei uns. Kackgeschichten auch. Gibt's irgendwelche Unfälle, die du mit uns teilen kannst?
Was heißt denn jetzt Kackgeschichten?
Alles so mit Kack und Sex zu tun hat, das lieben wir hier beim Booty Call. Ja. Aber vielleicht, es muss ja nicht das sein. Ich meine, wir haben auf jeden Fall schon gehört, dass du irgendwie eine Fissur oder irgendwas hattest.
Habe ich.
Du hast ja gesagt, dass es geblutet hat.
Ja, aber das auch so. Na, das war ja innen drin der irgendwo. Fissur ist an der, Gott sei Dank hatte ich das noch nie, klopf irgendwo hin. Das ist am Ring außen, oder? Oder ist es
eine Fissur innen drin? Im Grunde heißt Fissur eigentlich nur, dass es ein Riss in der Darmhaut ist.
Ich meine, wie gesagt, ich drehe jetzt seit 12 Jahren eben Filme. Klar gab es da auch immer mal irgendwelche braune Unfälle. Zum Beispiel, liebe Bottoms, nichts zu essen ist jetzt auch nicht die Antwort. Wie gesagt, ein gutes Frühstück, irgendwie ballaststoffreich, damit das alles schon zusammengehalten wird, weil es gab da auch schon mal so Dreharbeiten, wo der geduscht hat und zwischendurch musste er wieder duschen und wieder, also duschen, wieder sich die Muschi sauber machen. Und dann ist es halt immer so braunes Wasser dann immer nachgelaufen, weil es war nichts mehr in seinem Körper, dass es irgendwie zusammenhalten konnte. Ich weiß noch, eins der lustigsten Sachen war bei einer Live-Show in San Francisco. Da gab es das Napil Theater und ich habe ja vorher gesagt gehabt, normalerweise sind keine Live-Shows erlaubt in Amerika, aber dieses Theater war grandfathered in. Dieses Theater gab es also, diesen Performance Space als Sextheater gab es eben schon länger als das Gesetz. Mhm. Also wenn das Gesetz erst später erlassen wird, dann heißt es im Englischen, ich weiß nicht, ob es einen deutschen Ausdruck auch dafür gibt, it's grandfathered in. Also dass man da noch Live-Sex-Shows machen konnte, die durften aber keinen Alkohol ausschenken. Man konnte sich aber nebenan beim Kiosk was holen und dann seine eigenen alkoholischen Getränke mitbringen.
Okay.
Das Napil Theater leider, wie so viele andere Dinge, ist, glaube ich, vor der Pandemie noch verkauft worden und da wurden jetzt auch Kondos draus gemacht. Und da war das dann schon geil. Ich bin, wie gesagt, nach Amerika gekommen, um Schauspieler zu werden. Florian hat es nie so wirklich geschafft und dann war ich plötzlich eben ein paar Mal in San Francisco, wo auf der Marquise, also auf den Zeichen draußen, stand eben Hans Berlin, eben in San Francisco. Und dann habe ich da meine Live-Show gemacht und die ersten paar Male wurde ich da alleine auch gebucht, was krass ist. Und dann sagst du, was machst du denn da so alleine? Okay, du holst dir jemanden aus dem Publikum. Und da habe ich halt so ein paar Leute platziert, die ich schon vorher kannte. Ich sagte eben Exhibitionisten, weil ich von meinem Gehalt habe ich nichts abgegeben, sondern ich gesagt, hey, willst du mal Sex haben? Und dann kam einer eben hoch, auch ein Exhibitionist, und der meinte vorher schon, dass er eigentlich nicht gespült wäre und so weiter. Und ich dachte mir so, ja, so viel machen wir da jetzt auch irgendwie nicht. Und dann hatte ich aber diese dumme Idee, ihm einen langen schwarzen Dildo in den Popo zu stecken, bei einer Live-Show dann eben, und zieh den raus, und der war halt dann voller Nutella dann eben.
Oh mein Gott. Und dann bin ich mit Schmack, ist das alles rumgeflogen.
Nee, so schlimm, so Gott sei Dank, so schlimm war es nicht. Wir haben es dann irgendwie so gemeistert und ich habe so gemeistert, dass ich da halt wirklich rausgezogen und so, oh, dann hinterm Vorhang geworfen habe. Das war mir dann egal, wie es dann da hinten dann aussah, aber es ging dann die Show dann weiter, aber das war wirklich so dieser Augenblick so, oh Gott, und dann irgendwie weggeworfen. Das passiert immer. Da muss man echt auch mal sagen, wir sind Menschen und da eben, wenn man Pornos guckt, man weiß, dass es auch wenn es noch so real aussieht, es ist nicht real. Das heißt, wir sind halt alle gespült, weil ich gehe normalerweise, wenn ich jetzt Sex im Fitnessstudio habe oder so, dann kann ich nicht einfach gefickt werden, weil da ist mein Popo nicht sauber. Also wenn eine Szene gedreht wird, in einem Fitnessstudio ist, weil es ganz oft eben, und das ist so das letzte Thema, was ich noch ganz kurz ansprechen wollte, ist mit Safer Sex ja dann eben, was man immer auch bedenken muss, dass wir auch irgendwie Safer Sex betreiben, sei es PrEP, sei es das, Kondom wird seltener verwendet oder dass eben jemand wie ich eben unter der Nachweisgrenze ist. Weil das finde ich immer, wenn Leute immer sagen, ja, ihr macht ja da ein schlechtes Beispiel, weil das sieht so real aus, wo ich dann auch sage, ja, aber du weißt doch auch, dass es nicht real ist, weil wie gesagt, um gefickt zu werden, musst du irgendwie eine Vorbereitung treffen oder dass du stundenlang einen Ständer hast, gibt es vielleicht auch eine blaue Pille und so ist es eben auch beim Safer Sex. Also das muss man sich halt auch bitte nochmal ins Gewissen rufen, weil die Zahlen sind dieses Jahr wieder nach oben gegangen, hat ganz viel damit zu tun, weil PrEP nicht überall erhältlich ist, deswegen findet euren Schwerpunktarzt. Und auch wenn jemand sagt, er benutzt Kondome weiterhin, ist ja schön, aber dann bleibt auch dabei und lasst euch das nicht ausreden bei irgendeiner Sexparty.
Mhm. Du hast ja auch, da haben wir vorhin noch ganz kurz drüber gesprochen, du hast ja angefangen mit ungefähr 40 Jahren Pornos zu drehen, genau, aber warst dann schon seit einigen Jahren positiv. Yeah. War das damals irgendwie für viele Studis irgendwie auch ein Ausschlusskriterium, yeah, oder hast du es dann gar nicht erwähnt oder wie ist es gewesen?
Also ich habe es von vornherein erwähnt gehabt, weil ich nämlich auch diesen Gedanken hatte, hey, ich bin HIV-positiv, kann ich überhaupt noch Pornofilme drehen? Es gibt, wenn man sich Heteropornos anguckt, die haben damals keine Kondome verwendet während der ganzen AIDS-Zeit.
Und es gab doch sogar, glaube ich, mal einen Ausbruch am Set irgendwo mal.
Genau,
ne?
Genau, das ist es halt eben. Es wird aufs Testen sich verlassen und wenn dann wirklich mal jemand positiv eben testet, oh Gott, dann muss natürlich nachgeguckt werden, mit wem der alles gedreht hat. In der schwulen Pornowelt hat man sich freiwillig dazu entschlossen, jetzt kommt der Radler-Rülpser wieder, freiwillig dazu entschlossen, Kondome zu verwenden, weil einfach die Performer weggestorben sind, wie die Fliegen. Und wenn jetzt ein Studio eine hetero Mutterfirma hatte, dann haben die trotzdem weiterhin getestet, obwohl im schwulen Bereich, in den schwulen Tochterfirmen sozusagen Kondome verwendet wurden. Das heißt, für diese Studios konnte ich nicht drehen. Mhm. Das war zum Beispiel damals Men.com. Die haben eine hetero Mutterfirma. Sondern ich konnte nur mit den Studios drehen, wo du halt vorher im Vertrag alles durchgelesen hast und da stand halt drin, es kann sein, dass du dich mit STIs, mit HIV und sowas ansteckst und so weiter, das ist dein eigenes Risiko und so weiter und so weiter und das unterschreibst du dann eben, wobei, wo ich mit Titan angefangen habe, es sowieso komplett safe war, das heißt, wir haben Kondome verwendet und was ich vorhin mit den Cumshots mal gesagt habe, da war eben kein Cumshot in der Nähe von Körperöffnungen, also wurden keine Körperflüssigkeiten außer beim Küssen eben dann ausgetauscht. Und deswegen, also wie gesagt, war eine große Anzahl von Studios, mit denen ich jahrelang nicht drehen konnte. Und wer so ein bisschen so ein Porn-Konnoisseur war und gesagt hat, okay, ich mag jetzt den Hans Berlin total gerne, aber wieso dreht der nicht mit Man.com? Der hätte also schon vorher herausfinden können, dass ich positiv bin. Weil ich hatte als Hans Berlin erst 2017 mein Coming-out, wo ich öffentlich gesagt habe, dass ich positiv bin, weil 2017 bei den Grabbies, das ist ein Magazin, Grab Magazine, das in Chicago herausgegeben wird, da gibt es die Porn Awards, die gibt es mittlerweile auch in Torremolinos in Spanien, die Grabbies Europe und das war 2017 das erste Mal, dass kondomlose Filme nominiert waren. Vorher waren die so, okay, wir haben jahrelang Kondome verwendet, wir dürfen das nicht unterstützen und dann hat man aber gesehen, dass wie gesagt durch PrEP und weil ich habe 2015 von N gleich N, nicht nachweisbar gleich nicht übertragbar erfahren und durch diese ganzen medizinischen Errungenschaften hat man 2017 zum ersten Mal eben kondomlose Filme nominiert. Da war ich dann damals, habe ich gewonnen für den besten Dreier. Da habe ich ungefähr 40 Zentimeter Schwanz in mir gehabt, weil das waren zwei Typen, die mich DP'd haben mit für Christian Bjorn, die in Barcelona gedreht haben. Auch eine sehr schöne Szene. Und da habe ich bei meiner Acceptance Speech halt eben darüber geredet, dass zum einen wir keine schlechten Gewissen mehr haben müssen, weil auch in Europa zu der Zeit schon PrEP eben erwerblich war. Und dass es aber immer noch herausfordernd ist, für positive Darsteller wie mich eben für manche Studios zu drehen, weil da gab es immer noch diese Restriktionen. Mittlerweile ist es so, dass bei diesen Testing-Facilities, Talent-Testing nennt sich das dann, da wird nicht das Talent getestet, sondern das ist eine Testing-Facility halt eben nur für die Pornotalente. Auch immer ganz lustig, da im Wartezimmer zu sitzen, wenn ich dann in Los Angeles bin. Und die testen mittlerweile auch auf die Viruslast, also zu sehen, ob jemand eben unter einer Nachweisgrenze ist und dann kannst du, auch obwohl du HIV-positiv bist, drehen. Weil damals, wie gesagt, ich durfte zwar für die arbeiten, wir haben aber nicht darüber geredet. Also am Set, wir haben Kondome verwendet und ich habe jetzt vor kurzem nochmal mit einem Regisseur von damals gesprochen, der mir lustigerweise auch gerade geschrieben hat, dass das damals nicht, weißt du, es gab so, dass man wie heißt das, wenn man positive Darsteller mit positiven und negative mit negativen, das gab's auch mal. Mhm. Aber dadurch, dass wir ja Kondome verwendet haben, wusste ich jetzt nicht von dem HIV-Status von meinem Partner und mein Partner nicht von dem HIV-Status von mir Bescheid. Also man hat da nicht drüber geredet und ich habe vorhin, glaube ich, auch mal gesagt, ich habe gelernt, dass ich offen bin in meinem Leben, dass die Wahrheit, Gott, mit 53 musste ich das erst lernen, dass die Wahrheit einfach wirklich das Wichtigste ist und Sachen zu verstecken, wie damals das Schwulsein zu verstecken, jahrelang eben wirklich HIV, meinen Status zu verstecken und nicht offen dazu zu stehen, das bringt einfach psychische Probleme und das war nicht ganz so einfach, da also nicht drüber zu reden, als 2017 so diese Befreiung dann eben kam. Das war auf jeden Fall, seitdem hat sich mein Leben da wirklich verändert, verbessert.
Was ich auch ganz spannend finde, ist, dass man ja auch sagen muss, dass irgendwie wir oder wenn vielleicht, also du und ich jetzt, ne, also jetzt auch jetzt beides Personen jetzt über 30 sind, dass wir ja wirklich in dieser Zeit, in der wir jetzt irgendwie erwachsene Menschen sind, ja auch wirklich so mehrere Paradigmenwechsel irgendwie miterlebt haben, so, ne. Also zum einen war es ja so, also als ich klein war, war es so, dass ja HIV ein Todesurteil war für Leute. Die Leute sind wirklich wie die Fliegen gestorben. Dann irgendwann gab es irgendwie Medikamente, die geholfen haben, das Leben irgendwie so zu machen, dass man damit ein gutes Leben führen kann und auch eine ähnlich alt werden kann, wie Menschen, die gesund sind. Und dann aber auch im Sinne von, dass ja Pornos eine Zeit lang ein absolutes Tabuthema gewesen sind. Mittlerweile hat ja fast jeder irgendwie OnlyFans, der irgendwie was auf sich hält, so, ne?
Ohne dass jetzt, also meinst du, Pornos drehen ein Tabuthema war?
Genau. Okay. Also ohne das jetzt diskreditieren zu wollen, also im Sinne von mittlerweile gefühlt fast jede oder jeder, der alleine bei einer Dating-Show gewesen ist, bietet OnlyFans an. Das heißt, früher war es ja so, dass du ja mehrere Epochen von Outings irgendwie miterlebt hast. Zum einen, ich musste mich outen, schwul zu sein. In deinem Fall, ich musste mich outen oder du musstest dich outen, dass du positiv bist. Du musstest dich outen, dass du Pornos drehst. Mittlerweile ist das ja alles relativ normal geworden und hat jetzt vielleicht auch gar nicht mehr so eine abschreckende Wirkung, wie es vielleicht früher mal vor Jahren war.
Ist das eine Frage?
Ja.
Okay. Wo war die Frage?
Die Frage ist im Sinne von, wie du das erlebst.
Also so erlebt, dass mir immer schon nahegelegt wird, eben meine Autobiografie zu schreiben, weil ich ja auch, ich habe 2001 erfahren, dass ich positiv bin. Damals war Kondome schützen. Ich wusste, dass es kein Todesurteil ist. Die Medikamente, die guten Medikamente mit sehr wenig Nebenwirkungen waren schon da. Dann ging ich 2002 nach Amerika. Plötzlich war eine der Safer-Sex-Strategien zu fragen, hey, bist du positiv oder negativ? Weil wenn du negativ bist, brauchen wir kein Kondom zu verwenden. Was natürlich total beknackt war. Und da, also genau das erstmal, diese Unterschiede da festzustellen. Aber damals gab es halt wirklich auch dann nur das Kondom. Dann kam genau PrEP auf den Markt und plötzlich war es dann mehr oder weniger okay, das Kondom wegzulassen. Wobei, ich glaube, ihr habt das hier in Deutschland auch erlebt, PrEP ist ja Truvada anfangs gewesen und dann gab es diese Truvada-Hure, gab's so dieses Slut-Shaming. Mhm. Wieso bist du jetzt so eine Schlampe, dass du jetzt ein Medikament nehmen musst, damit du dich mit HIV ansteckst? Kannst du dann kein Kondom verwenden, wie die anderen guten Schwulen? Mhm. Und da, wenn man zurückgeht vor AIDS, haben die Schwulen keine Kondome verwendet. Das war ja eins der schönen Dinge, wir konnten nicht schwanger werden. Und da war es auch ganz normal, dass man regelmäßig irgendwie eine Syphilis oder eine andere STI eben hatte. Jetzt verbinden eben viele von den Kritikern Safer Sex mit den anderen STIs, wobei Safer Sex sich wirklich nur auf HIV bezieht, dieser Ausdruck. Und wenn du PrEP verwendest oder wenn du mit mir Sex hast, der unter der Nachweisgrenze nicht mehr ansteckend ist, ist das eben auch eine Safer Sex Variante. Also da gab es sehr viele Coming Outs für mich, für vor allem, als ich 2015 von N gleich N erfahren habe, war das für mich halt echt zum ersten Mal, wo ich ausatmen konnte, weil eine meiner Ängste war natürlich auch, wenn du und ich, Dennis, du und ich, wir werden jetzt ein Paar und wir benutzen Kondome, wäre natürlich meine größte Angst war immer, meinen Partner anzustecken, dass ich dich jetzt mit einer tödlichen Krankheit anstecken könnte, weil wenn die Medikamente nicht da sind, ist HIV/AIDS immer noch tödlich. Also das war eine meiner größten Ängste. Und dann 2008 wurde diese Studie gemacht, wo man herausgefunden hat, dass eben jemand, der unter der Nachweisgrenze ist, nicht mehr ansteckend ist. Aber es hat ewig lang gedauert, um dieser Wissenschaft wirklich zu vertrauen. Und ich habe da 2015 erst davon erfahren. Und das hat natürlich auch alleine von meinem Selbstwertgefühl unheimlich viel verändert. Also es war wieder ein weiteres Coming Out. Und deswegen, und dank eines sehr guten Therapeuten, den ich in Los Angeles hatte, habe ich dann diese 180-Grad-Drehung gemacht, dass ich einfach so offen darüber rede. Und ich bin jetzt, du hast mich, glaube ich, auch vom CSD in Berlin gehört, wo ich auch auf dem Truck stehe und sage, ich bin HIV-positiv. Das ist etwas, was ich mir vor 10 Jahren, hätte ich mir nicht zugetraut. Da hätte ich mir noch in die Hose gemacht. Mhm. Und da wäre aber die Reaktion natürlich auch noch anders gewesen. Also das zum einen, also die Reaktion gewesen, weil es, wie gesagt, noch kein Prep eben ging und weil gab und weil die Leute vielleicht noch mehr Angst hatten. Heutzutage, es gibt immer noch das Stigma. Das Schlimmste an HIV ist immer noch das Stigma, dass die Leute immer noch Angst haben ohne Grund, weil HIV, ich sitze jetzt hier bei dir im Zimmer, wir sind nicht nackt, auch wenn ich nicht unter der Nachweisgrenze wäre, wenn ich mich gerade frisch angesteckt hätte und höchst ansteckend wäre beim Sex, könnte ich dich hier im normalen Leben überhaupt gar nicht anstecken. Also weil man darf ja nicht vergessen, ich habe Zugang zu Medikamenten. Es gibt ja immer noch Millionen von Menschen auf dieser Welt, die keinen Zugang haben zu Medikamenten wegen unserer furchtbaren Situation in dieser Welt eben, dass das alles.
Da wurden ja wichtige Hilfen jetzt ja auch gekürzt von der Trump-Regierung, die jetzt ja dafür sorgen, dass es sich in einigen Ländern unter Umständen weiter ausbreitet oder Leute, die positiv sind, keinen Zugang zu Medikamenten haben.
Genau, und da ist vielleicht einer der positiven Aspekte, dass wir uns halt nicht immer nur auf Amerika verlassen dürfen, eben in vielen Aspekten, weil wenn da mal jemand so kommt wie der Trump, und der Bush war ja auch nicht viel besser, ich meine, die investieren nur so viel Geld in diese ganzen AIDS auf Verbreitung von Medikamenten, weil sie damit mit den pharmazeutischen Firmen ja auch wieder irgendwie zusammenarbeiten. Mhm. Amerika, so gerne ich da lebe, macht nie was einfach nur, weil sie es aus guten Dingen eben machen, sondern die wollen da irgendwie einen Vorteil dadurch haben. Aber wie gesagt, heutzutage das Stigma, es kommt immer noch, weil die Leute immer noch unwissend sind eben. Du sagst jemand, du bist HIV-positiv. Ich habe meinen Eltern 13 Jahre lang nichts gesagt und war dann so positiv überrascht, dass sich bei meinen Eltern nichts verändert hat mit dem Zusammenleben. Die wissen jetzt seit 2014, also seit 11 Jahren, und mein Zusammenleben zu Hause ist ganz, ganz normal mit meinen Eltern. Sie haben da keine Angst vor mir. Dafür hatte ich immer Angst gehabt. Genau, das zum einen mit HIV und dann zum anderen, wie du gesagt hast, genau, früher irgendwie Pornos zu drehen, jeder irgendwie geguckt, oh Gott, du bist Pornodarsteller, und jetzt klar mit OnlyFans, das ist normal geworden. Mhm. Zeigt, was ich vorhin schon mal gesagt habe, dass wir nicht nur alles dumme Fickhuren sind, sondern um mit OnlyFans wirklich Geld zu machen, und so ist es auch mit einer Pornokarriere, ist es wie jeder andere Job. Du musst wirklich hart arbeiten und nicht einfach nur poppen vor der Kamera.
Mhm. Du hast ja gerade noch was ganz Spannendes angesprochen, deine Eltern.
Ja.
Deine Eltern werden sicherlich wissen, dass du auch Pornos drehst.
Nee, die hören jetzt zu und hören das zum ersten Mal.
Oh Gott, ich hoffe nicht. Nein, aber ist es so, dass, ich meine, deine Eltern werden auch sicherlich wissen, dass du einen Preis gewonnen hast.
Yeah.
Sprichst du dann mit denen darüber, Mensch, ich habe in der Kategorie Bester Dreier gewonnen, und haben deine Eltern vielleicht sogar schon Filme oder Bilder gesehen?
Oh Gott, ich hoffe es nicht. Das wäre einfach komisch. Wobei bei solchen Awardshows ganz oft von den Twinks die Mutter im Publikum sitzt und sich freut. Finde ich toll. Warum nicht? Ich meine, Pornos zu drehen oder OnlyFans zu haben, ist doch besser, als wenn ich, nicht besser, aber als wenn ich jetzt irgendwo bei McDonald's zum Beispiel jetzt arbeite.
Nee, ich meine, die Frage ist, es ging jetzt einfach nur darum, im Sinne von, ob man sich das dann mit seinen Eltern so bewusst anguckt. So,
ja, ne? Nee, wie gesagt, das ging jetzt gar nicht an dich, sondern es ging so allgemein eben dieses Stigma, was wir immer noch mit kämpfen müssen ganz oft, und ich wollte jetzt auch gar nicht McDonald's irgendwie jetzt runterspielen. Mhm. Nee, meine Eltern, wie gesagt, ich habe 13 Jahre denen nichts erzählt von HIV, das war 2014 habe ich dann erzählt, 2012 habe ich angefangen, Pornofilme zu drehen, also ich war plötzlich sehr viel unterwegs, und meine Eltern haben, glaube ich, anfangs gedacht, ich wäre irgendwie weiter als Gogo-Tänzer unterwegs, weil das haben sie mitbekommen. Aber dann, nachdem ich ihn dann 2014 endlich, ich hatte dann eine Fußoperation und wusste, ich musste ein paar Monate bei meinen Eltern bleiben, und ich wollte meine Medikamente nicht wieder verstecken. Außerdem hatte mein Bruder vorher Hodenkrebs gehabt, da war die ganze Familie hinter ihm. Mhm. Weil Hodenkrebs, oder beziehungsweise Krebs ist ja, ich will jetzt Krebs nicht runterspielen, aber das ist eine saubere Krankheit, währenddessen mit HIV, wie gesagt, dieses Stigma immer noch eben da ist. Und da habe ich 2014 habe ich gesagt, nee, ich hatte meinen Koffer schon gepackt und habe meinen Eltern hingesetzt und ihnen davon erzählt von HIV. Und dann habe ich ihnen erzählt, ich bin sehr viel in letzter Zeit unterwegs, ich bin auch mittlerweile ein sehr erfolgreicher Pornodarsteller geworden, ist vielleicht nicht, was ihr euch vorstellt für euren Sohn, aber ich bin sehr glücklich und zufrieden in meinem Leben, vielleicht könnt ihr auch glücklich sein für mich. Mhm. Da war erstmal so ein bisschen Pause. Ich habe auch geheult wie ein kleiner Junge, wo ich das alles erzähle, gerade mit HIV. Und zu HIV haben sie halt gesagt gehabt, so, ich finde es schade, dass ich nicht an die Familie geglaubt habe, dass ich ihnen nicht vorher davon erzählt habe. Und mein Vater meinte dann auch, weißt du, damals, dass du dann Coming Out hattest, von dem ich auch super Angst hatte. Aber mein Vater meinte dann, ja, damals haben wir da auch gesagt, du bist unser Sohn, warum sollen wir dich weniger lieb haben? Und so ist es jetzt eben auch. Und mit deinem anderen Job, das haben sie mir dann beide wieder unabhängig voneinander gesagt, dein Bruder arbeitet in Versicherungen, wir wissen nicht genau, was er da so macht, so lassen wir es bei deinem Job jetzt am besten auch.
Okay.
Und damit war die Pornogeschichte sozusagen nicht vergessen, aber war halt einfach so... endeten wir das. Als ich aber dann den HIV-Aktivismus angefangen habe und jetzt immer mehr, Podcasts werden Sie sich wahrscheinlich jetzt nicht anhören, aber ich war letztes Mal bei Radio Bremen, habe dann ein Interview gemacht und da spiele ich Ihnen dann schon vor und dann hören Sie natürlich schon Hans, mein Vater meinte gestern auch, wo ich ihm meine neue Website gezeigt habe, hanshelps.org, meinte er auch, wieso machst du das mit deinem Pornonamen, der hat jetzt, fand's ihn lustig, wie er es ausgesprochen hat. Ich gesagt, naja, weil Hans Berlin halt bekannter ist als jetzt eben Florian Klein. Also sie wissen davon, es ist, sie sehen jetzt eben die, dass ich das nutze und meinen ganzen Mut zusammennehme, um eben sowas zu machen wie auf dem CSD, wo ich auf einigen CSDs dieses Jahr auf der Bühne stand und eben gegen das Stigma ankämpfen wollte und offen gesagt habe, dass ich halt mit HIV eben lebe und dass ich halt eben ein Pornodarsteller bin oder war. Das ist auch für meine Eltern jetzt ganz normal, ist jetzt falsch gesagt, aber wie gesagt, da denke ich mir auch immer, was ich vorhin schon mal gesagt habe, ich bin kein Drogendealer, ich bin kein Serial Killer, das ist jetzt nichts für das, ich mache jetzt nichts, für was sie sich wirklich schämen müssten. Mich wundert es natürlich auch, dass in meinem kleinen Dorf bei Garmisch keiner wirklich so weiß oder noch nie meine Eltern darauf angesprochen hat, aber das würde ja bedeuten, dass irgendjemand im Dorf schwule Pornos anguckt.
Mhm.
Wobei jetzt durch mein Musical, es hat sich jetzt gerade die Bild-Zeitung auch bei mir gemeldet, die wollen über Shooting Star, wenn wir das hoffentlich dieses Jahr irgendwann 26 nach Berlin bringen, wollen die darüber schreiben. Die schreiben natürlich Pornodarsteller, schreibt Porno-Musical. Ist eine schöne Headline. Also irgendwann wird das auch mal bekannt werden in meinem Dorf, aber meine Eltern sind dann so, oh ja, lass du halt reden. Mhm. Die reden sowieso.
Ja.
Okay. Also da, wie gesagt, da auch wenn sie mich Weihnachten jetzt wieder genervt haben und ich mir gedacht habe, wieso tue ich mir das an? Und dann nach ein paar Tagen heule ich dann fast wieder, weil ich mir denke, ich will meine Eltern nicht verlassen und ich gehe jetzt im Februar wieder nach New York zurück für ein paar Monate. Meine Eltern sind in dem Sterbealter, wo man mit 70, 80 die Eltern verlieren kann. Da merke ich halt dann eben auch, wenn ich so darüber rede, wie toll halt meine Eltern eben sind und wie ich weiß, wie glücklich ich mich schätzen kann, dass ich solche Eltern eben habe, die mich so lieben, wie ich bin. Und meine Offenheit, die auch meine Offenheit so akzeptieren, dass ich mich halt nicht verstecken muss vor denen. Mhm. Aber klar, ich gucke mir jetzt nicht mit denen, ne, nicht klar, aber wie gesagt, ich habe mich dazu entschlossen, dass ich nicht mit denen irgendwelche Filme angucke, wo ich sage, guck mal, hier ist mein bester Dreier oder so.
Ja, außer du kommst irgendwann mal so, keine Ahnung, bei RTL, wenn da sowas kommt, wie die 50 schönsten Gangbangs.
Man weiß es nie, aber ich war in einer Reportage mit dabei, da ging es eben auch Porno durch die Jahrzehnte. Und da war eben auch ein Segment von mir mit dabei. Und dann danach Rita Süßmuth eben, als sie über HIV in ihrer Zeit gesprochen hat. Das habe ich dann meinen Eltern auch gezeigt und das war eine seriöse Reportage, aber da heißt halt eben auch der preisgekrönte Pornodarsteller und so weiter. Und meine Mutter meinte eben, dass mein Bruder vor kurzem mit einem Schwulen geredet hätte, mein Bruder ist hetero und er hat einen schwulen Freundeskreis und meinte, was, der Hans Berlin ist dein Bruder, kann ich den mal kennenlernen? Und meine Mutter war dann so, boah, ich wusste gar nicht, dass du so bekannt bist. Da habe ich gesagt, ja, manche nennen mich eine Legende.
Okay, jetzt lachen soll das nicht despektierlich sein, sondern ich freue mich einfach nur, ne? Dann lass uns vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss auf dein Dating-Game zu sprechen kommen. Das frage ich immer am Schluss von einer Podcast-Folge oder von einem Podcast-Date. Was würdest du dir für dein Dating-Leben hier in Berlin oder jetzt in New York oder wo auch immer auf der Welt wünschen?
Wenn es da um Dating kommt, muss ich sagen, habe ich immer Angst, dass ich ein bisschen Debbie Downer bin. Und ich wünschte mir manchmal für mich selbst, als ich hier in Berlin, ich habe ja von 2000 bis 2002 in Berlin gelebt. Ich war jetzt nie so der große Cruiser, der irgendwie in den Park gegangen ist. Aber ich erinnere mich noch daran, Kino International, das war immer so schön. Hast du das noch mitgemacht?
Ja, ich war da mal, das waren meine Anfangszeiten.
Okay, die Party von Biggie und Ades und da konnte man immer so schön rumlaufen und runtergehen und so weiter. Und wenn du an einem Samstagabend Sex haben wolltest, dann musstest du mit jemandem sprechen. Und musste es eben selber irgendwie herausfinden, ist jetzt top, ist er Bardem, hat einen großen Schwanz, hat einen schönen Arsch, weiß Gott was. Aber das hat man eben so herausgefunden. Und ich muss sagen, dass mich Grindr wirklich verändert hat. Erstmal siehst du alles gleich und ich finde, eine Ablehnung ist halt online viel einfacher wegzustecken. Auch ich, der große Pornodarsteller, macht sich in die Hosen, irgendwo unterwegs zu sein und jemanden anzusprechen, weil ich Angst habe auf Ablehnung. Mhm. Ich war gestern in der deutschen Eichesauna, weil ich kurz war bei meinen Eltern, habe ich kurz Zwischenstation in München gemacht und war da in dieser wunderschönen deutschen Eichesauna. Und die Leute, die mich angefasst haben, wollte ich nicht haben. Und dann waren so ein paar geile Typen da, die habe ich angefasst, die wollten mich dann nicht. Und dann dreht bei mir, das hat nichts mit Ego zu tun, sondern da kommen meine Selbstzweifel dann auch, wo ich immer denke, ach, keiner mag mich, ich gehe jetzt wieder nach Hause. Und wo ich dann teilweise das Gefühl habe, dass dieses Licht, das über mir scheint, dann einfach ausgeknipst wird und dann sehen mich die Leute wirklich nicht. Also da würde ich mir wünschen, einfach von mir selbst, und da arbeite ich auch wieder daran, auszugehen und Leute anzusprechen, wieder das zu können. Und wenn du eine Ablehnung bekommst, wenn wirklich irgendwie so eine Zicke mit dabei ist, die dir irgendwie einen richtig deftigen Korb gibt, dass man das eben gut wegstecken kann. Weil die meisten Schwulen reagieren eigentlich wie ein 16-jähriges Teenage-Girl, die sich eigentlich freuen, wenn du denen irgendwie ein Kompliment oder sowas machst.
Hast du eine Pickup-Line?
Nee, habe ich eben nicht. Also ich meine, meine Pickup-Line mittlerweile auf Grindr ist sexy.
Okay, aber angenommen, du würdest jemanden echt ansprechen.
Aber das meine ich ja, sagen? Genau, das ist ja das, was ich eben noch am Arbeiten bin. Also ich war wirklich auch beim Hustlerball unterwegs und bin da rumgelaufen und bin wirklich so ungefickt wieder rausgegangen, weil irgendwie kam nichts zustande. Und dann war so ein Typ da, sah ein bisschen aus wie du.
Vielleicht war ich das ja.
Weil mit dem hatte ich nämlich dann Sex.
Ach so.
Und den habe ich immer angeguckt und dann waren wir gleich am Ende, wo du dich wieder anziehst in der Garderobe und da saß, und habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen und bin zu ihm hingegangen und habe ihm auch gesagt, hey, you're really very sexy, weil er war Amerikaner, das habe ich mitbekommen. Und dann fängt er plötzlich an, sein Gesicht kommt in so ein Grinsen, weißt du, dieses coole, und dann plötzlich so diese menschliche Wärme wieder, oh, you too. Und dann haben wir da ein bisschen rumgeknutscht, haben uns wieder ausgezogen und sind wieder runtergegangen in den Spielraum und haben dann da rumgefickt und dann bin ich endlich gefickt nach Hause gegangen. Aber ich glaube, you're sexy, oder letztes Mal wurde ich bei einer Party angesprochen, der meinte, hey, das Shirt steht dir echt gut. Aber wie gesagt, diesen Mut da zusammenzunehmen, und da finde ich, weiß ich, wie es dir geht. Du kennst doch, ach genau, das ist mal eine Frage an dich. Kennst du diese Zeiten noch vor Grindr? Vor Dating-Apps und so weiter.
Ja, doch.
Und wie lernst du deine Männer jetzt kennen? Gehst du auf die zu oder machst du hauptsächlich auch über Apps?
Echt, tatsächlich Apps. Okay. Weil das Ding ist immer, dass mich Leute sehr schwer lesen können. Also wenn die mich irgendwo sehen, die trauen sich dann meistens nicht oder es ergibt sich keine Möglichkeit oder die sind sich nicht ganz sicher, bin ich interessiert, bin ich nicht interessiert, stehe ich überhaupt auf Typen oder nicht, keine Ahnung, ist die Person neben mir mein Freund oder meine Freundin gewesen, also ist immer egal, mit wem ich unterwegs bin, denken Leute mal, ich habe mit denen irgendwas, deswegen ist immer so, nee. Deswegen kommt dann meistens immer über Apps zustande und ich spreche selten Leute an.
Und wenn du mal jemanden ansprichst, hast du eine Pickup-Line?
Nee, weil ich jetzt immer ein bisschen cringe finde, so, ne, das ist dann manchmal wirklich so richtig dumme und total banale Sachen, so wie, hey, alles gut, keine Ahnung, so, was wirklich null kreativ ist, aber ich meine, auf der anderen Seite, wenn du jetzt mit so einem Gag-Feuerwehr kommst, das kann halt auch sehr nach hinten losgehen und so ein unverfängliches, hey, wie geht's, oder keine Ahnung, oder hey, du gefällst mir oder sowas. Ich versuche es auf jeden Fall mal positiv zu gestalten, so, weiß ich meine, weil ich denke, wenn man irgendwie nett oder sowas ist oder so, oder auf so ein, wenn man halt irgendwie so ganz normal so ein Gespräch anfängt, dann ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, auch so eine Ablehnung zu bekommen, ich sag jetzt mal, dann nicht ganz so brutal.
Ja.
Weißt du, ich meine, weil dann kannst du auch so einfach so ein nettes Gespräch einfach so stehen lassen und so, und dann war es halt im Zweifelsfall einfach nur nett.
Ja.
Ne?
Weißt du das Durchschnittsalter von deinen Zuhörern so?
Könnte ich in den Stats nachschauen.
Oder erlaubst du auch Kommentare und so weiter?
Klar, auf jeden Fall. Ihr könnt unbedingt in die Kommentare reinschreiben, falls ihr irgendwelche Pickup-Lines habt.
Naja, das und zum einen, ob sie auch finden, dass wir durch unsere digitale Welt da einfach verdorben wurden. Weil, ich finde es auch, hey Dennis, ich kann heute nicht zum Podcast kommen, weil ich so und so mache. Sowas, so Absagen sind halt einfacher digital als jetzt wirklich. Früher musste man noch anrufen und so, weiter und nicht einfach nur eine Nachricht da lassen, sondern wirklich auch mit dieser Person sprechen. Und ich finde, gerade mit diesen Pickups eben mit Menschen kennenzulernen, genau, ob es deinen Zuhörern da genauso geht.
Okay, ich habe es auf jeden Fall, oder ich nehme aus diesem Gespräch jetzt mit, dass dein Appell an die Menschen ist, Leute, seid wieder mehr analog am Start und kommuniziert auch auf analoge Art und Weise. Und dann bleibt mir an dieser Stelle gar nichts anderes zu sagen, außer schön, dass du im Podcast gewesen bist.
Das und wir müssen als Community wieder zusammenkommen, nicht bloß einfach zum Ficken, sondern auch als Community zusammenkommen, damit wir diesen ganzen Rechtsdruck eben widerstehen können. Also das eben, zusammenkommen. Genau, nicht nur zum Ficken, sondern eben auch um zu kämpfen.
Ich meine, im Grunde genommen, queeres Leben war immer ein Kampf und ja, da sollten wir auf jeden Fall weitermachen.
Aber wir müssen zusammen kämpfen und das ist es eben. Wir dürfen nicht vergessen, dass welche Regenbogenflagge wir auch gerade zu Hause hängen haben, die hat einen Grund, dass sie diese verschiedenen Farben eben hat, weil sie eben die Diversität zeigt von uns. Und wir sind alle unter diesem Regenbogen zusammen und wir müssen zusammen kämpfen, weil sonst sieht es alles scheiße aus.
Ja, damit die Zukunft nicht scheiße wird, alle raus zusammen, ihr habt's gehört. Hans, wir haben's geschafft. Was für ein schönes Date. Vielen, vielen Dank, dass du hier gewesen bist.
Ich finde, wir können noch 2 Stunden weiterlegen.
Du kannst gerne wiederkommen.
Okay.
Ne? Auf jeden Fall an dieser Stelle sage ich Tschüss und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder.
You know what time it is.
It's time for a booty call. Das ist der 030 Booty Call, der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia.